Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können zu der Diskussion über... hört man das? Hört man's? Nee? Okay. Jetzt? Hört man's? Hört man es jetzt? Oh ja.
Zu laut schon.
Ja, nochmal guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können zu der Diskussion über Sicherheitspolitik unter dem Titel Quo Vadis Litauen. Ich werde kurz die beiden Diskutanten vorstellen. Der angekündigte Außenminister Linas Linkevičius kann leider nicht kommen. Der hat Termine in Washington. Was, glaube ich, gerade kein ganz so leichtes Terrain ist. Wahrscheinlich hätte Ihnen das hier mehr Spaß gemacht. kurz vorstellen, die beiden Diskutierer. Zum einen Botschafter Matulionis, der Litauen seit einigen Jahren sehr eloquent und mit Charme in Deutschland vertritt. Und Herrn von Stetten, der lange Jahre Bundestagsabgeordneter für die CDU war, der die deutsch-baltische Parlamentariergruppe 1991 war das vermutlich, mitbegründet hat oder überhaupt ins Leben gerufen hat und auch sonst als auf vielerlei Weise mit Litauen verbunden ist durch sein Engagement. Und wir wollen uns also jetzt über die sicherheitspolitische Lage Litauens unterhalten. Ist vielleicht ein Thema, das man erstmal nicht auf einer Buchmesse vermutet, aber andererseits ist das gerade für Litauen doch eine sehr existenzielle Frage, die auch in der Literatur immer wieder auf verschiedene Art und Weise wiedergespiegelt ist. Und zudem ist das natürlich auch, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, für Deutsche gerade besonders interessant, weil ja seit etwas mehr als einem Monat 450 Bundeswehrsoldaten in Litauen sind, um als Signal, dass die NATO dem Land im Fall eines Falles beistehen würde. Ich möchte mich jetzt zuerst mit einer Frage an Herrn Botschafter Matulionis wenden. Die Veranstaltung heißt Quo Vadis, also wo gehen wir hin, aber für Quo Vadis ist erstmal die Frage, wo sind wir eigentlich? Und da kommt eine Frage auf, die man vielleicht vor 2 Jahren so noch gar nicht gestellt hätte, vielleicht sogar vor einem Jahr noch nicht. Und zwar, woher denn die eigentlichen sicherheitspolitischen Bedrohungen und Herausforderungen für Litauen gerade kommen? Ist es Russland mit seiner aggressiven Politik, die wir sie in der Ukraine beobachten und mit kleinen Sticheleien immer wieder auch gegen Litauen beobachten konnten? Oder ist die eigentliche Herausforderung und Gefahr nicht derzeit im Westen, mit Trump in den Vereinigten Staaten, mit dem Brexit, mit einem, man mag es ja nicht auszusprechen, aber möglichen Wahlsieg von Marine Le Pen in Frankreich und den damit einhergehenden möglichen Zerfallserscheinungen der westlichen Organisationen, auf die sich Litauen für seine Sicherheit eigentlich bisher verlassen hat.
Vielen Dank.
Ja, das funktioniert. Vielen Dank für die Einleitung und die Frage. Eigentlich Sicherheit. Sicherheit ist jetzt für uns Rückgrat unserer Politik. Das würde ich sagen. Das ist am wichtigsten zurzeit. Warum ist das so? Es ist selbstverständlich wegen der Nachbarschaft mit Russland. Es gibt keine akute Bedrohung aus der russischen Seite, aber es gibt, wie Reinhard erwähnt hat, viele Sticheleien und viele Aussagen, die uns Sorgen machen. Und darum müssen wir alles tun, um die Sicherheit zu stärken. Und ein kleines Land wie Litauen, weniger als 3 Millionen Einwohner, für uns Sicherheit war immer sehr wichtig. Und wo sehen wir jetzt die Bedrohungen? Es gibt, wie gesagt, diese Provokationen, diese Sticheleien aus russischer Seite. Es gibt auch Probleme mit Propaganda, Desinformation. Und wir erleben, und wir vielleicht waren die Ersten, die da schon seit 2007, 2008 das zuerst erlebt haben. Und auch mögliche Maßnahmen, die waren damals benutzt worden, um die politische Lage zu destabilisieren. Das war auch bei uns. Und das müssen wir jetzt einsehen und sagen, dass wir müssen alles tun, um unsere Verankerung in der Welt zu stärken. Und wenn wir sprechen über Russland, es ist nicht nur Russland. Es ist auch das Problem, dass es gibt diese Erosion des Völkerrechts. Und viele meinen, dass alles möglich ist zu lösen im bilateralen Verträgen. Und Krise des Multilateralismus, das ist für uns, für die kleinen Länder, sehr gefährlich, weil dann kommt, was kommt dann? Dann kommt Macht des Stärkeren. Und jetzt haben wir Macht des Völkerrechts. Und das ist Grund für unsere Sicherheit. Wir müssen alles tun, um Macht des Völkerrechts zu stärken und nicht erlauben, diesen Grundprinzip zu erodieren. Und darum alle diese Probleme mit Amerika und auch Frankreich und Betonung des Nationalstaates, weniger Betonung des Völkerrechts, das macht uns Sorgen, nicht nur Russland.
Meine nächste Frage, wenn ich nochmal so ein Steinchen für die weitere Diskussion ins Wasser werfen will, richtet sich an Herrn von Stetten, und zwar geht es um die schon angesprochenen Einheiten der Bundeswehr in Litauen. Frage, ist das einfach ein Werk der Solidarität, das Deutschland jetzt für Litauen leistet, oder aber ist das so, dass um einen berühmten Ausspruch von Peter Spruck zu paraphrasieren, Deutschlands Sicherheit jetzt im Baltikum verteidigt wird?
Ja, danke schön. Also zunächst mal sind die Russen keine Terroristen. Das war ja in Afghanistan der Fall. Das andere muss man sehen, dass 40, 50 Jahre nach dem Krieg oder nachdem Deutschland in Litauen waren, deutsche Soldaten mit Begeisterung begrüßt wurden. Das haben viele, auch ich war letztes Jahr da mit einer Gruppe ehemaliger Abgeordneter, die Sozialdemokraten haben ungläubig gestaunt, dass die sagen, hoffentlich kommt ihr bald. Wir müssen in die Geschichte zurückgucken. Litauen wurde von den Westmächten, Ostmächten und den drumherum liegenden Mächten jahrhundertelang verraten und verkauft. Die letzte polnische Teilung 1795, 96 wurde Litauen ausradiert als eigener Staat. Dann kam die Freiheit wieder 1918 und dann kam der Hitler-Stalin-Pakt und Litauen wurde wieder verraten, verkauft. Zunächst in die deutsche Sphäre, dann noch gegen Geld und Gold am 23. September 1939 an die sowjetische Sphäre. Dann kam Deutschland. Die Litauer haben sie zum Teil als Befreier begrüßt und sie da, sie waren okkupiert. Dann kamen die Russen wieder, nach dieser Okkupation von Russland kamen die Deutschen und dann wurde jeweils immer böse mit den Eliten, die mitgespielt hatten, umgegangen. Hunderttausende verließen das Land. Und jetzt war es so, dass die Litauer frei wurden, 1989, 90. Und jetzt hatten sie die Chance, in die westliche Welt eingebunden zu werden. Und der einzige Wunsch aller Regierungen, von allen Parteien, von rechts bis links, war immer nur Eintritt in die EU, aber nicht nur die EU, sondern in die NATO, weil sie wussten, der russische Bär ist unberechenbar. Und man darf nicht vergessen, es geht ein Korridor durch Litauen, von Weißrussland nach Ostpreußen, Kaliningrad, Königsberg. Die russischen Züge dürfen durchfahren. Ich habe mal eine böse Animation gemacht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, ein russischer Zug mit russischen Soldaten macht Urlaub in Vilnius, wie auch die Urlauber in der Krim waren. Also die So, die Litauer haben mit Recht Sorgen. Manchmal Angst, aber Sorgen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die NATO präsent ist. Und die deutschen Soldaten sind nun ein Kontingent von den NATO-Soldaten. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Also wollen wir nicht auf Hindischkusch Hochzonen, sondern ganz einfach, es ist eine Beruhigung und eine Sicherheit für Litauen, Lettland und Estland.
Ich möchte trotzdem nochmal nachhaken. Was bedeutet das? Sie haben die Bedeutung der Anwesenheit der NATO-Soldaten in Litauen für Litauen geschildert, aber was bedeutet das für Deutschland? Ist das auch ein Teil unserer eigenen Sicherheit, die wir da verteidigen?
Also wir haben ja nach 1990 geglaubt, der ewige Friede sei ausgebrochen. Deutschland hatten wir damals 1,3 Millionen Soldaten, jetzt haben wir unter 200.000. Uns gilt ein alten Spruch, wer keine eigenen Soldaten hat, hat Fremde. Und wir hatten genug Fremde. Und Litauen auch. Das heißt, man muss sich verteidigen, gegen alles bereit sein. Natürlich ist Deutschland in Litauen kein Schutzschild. Wenn der russische Panzer losgeht, dann ist das keine Frage. Aber dann wäre das eben der NATO-Fall. Deswegen ist das eine ganz wichtige Sache, auch für Deutschland überhaupt keine Frage, zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Denn in der Ukraine haben wir keine Grenze gezogen, aus welchen Gründen auch immer. Es war aber auch nicht NATO-Mitgliedschaft. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Die NATO ist eine Garantie für die baltischen Staaten, dass sie ihre Freiheit behalten.
Eigentlich, ich stimme zu 100%, was Wolfgang von Stetten gesagt hat. Aber es ist auch wichtig, das ist eine Entscheidung von NATO. Und diese Entscheidung beweist, dass es gibt keine zweitrangige NATO-Mitglieder. Und NATO-Einheiten ist das Akt der Solidarität. Und darum ist es so hoch geschätzt bei uns. Und es war eine Umfrage vor ein oder zwei Monaten gemacht worden und 81% der litauischen Bevölkerung begrüßt diese Stationierung der NATO-Einheit. Und es ist auch sehr gut, dass Bundeswehr übernimmt die Führung dieser NATO-Einheit. Und insgesamt wird es 1.100 NATO-Soldaten sein bei uns. Ja, und das ist völlig angemessene und Entscheidung und die NATO 28 Mitglieder haben das mitentscheidet und das ist selbstverständlich für uns besonders wichtig. Aber außerhalb dieser Entscheidung machen wir auch etwas, dass wir vertrauen nicht nur auf die NATO-Einheiten aus Ausland, aber wir machen alles, um unsere Verteidigung zu stärken. Und es ist in meiner Hinsicht einmalig, dass Aufstockung des Verteidigungsetats in den letzten 3-4 Jahren ist jedes Jahr ungefähr 30%. Und nächstes Jahr, es ist schon entschieden, dass wir erzielen 2,07% des Bruttoinlandproduktes und dann erfüllen diese Forderung von Präsident Trump und wir dann können sagen, dass wir leisten unseren Beitrag wie erwünscht.
Wir werden sehen, ob Präsident Trump dann damit zufrieden ist. Darauf müssen Sie jetzt nicht antworten. Ich würde gerne sozusagen zu der Königsfrage der Sicherheitspolitik für Litauen kommen, aber wiederum nicht nur für Litauen, sondern eigentlich für ganz Europa. Denn man kann politische Entscheidungen treffen, aber man kann natürlich nicht die Geografie ändern. Russland liegt da, wo es liegt. Der von Herrn von Stetten angesprochene Korridor wird bleiben. Das ist auch ein berechtigtes Interesse Russlands. Die Frage ist, was tun mit diesem Russland, so wie es ist? Wie soll man versuchen, mit ihm in Kontakt zu kommen, Kontakt zu bleiben? Wie soll man versuchen, einen Modus vivendi mit ihm zu finden? Welche Signale muss man aussenden? Diese Frage würde ich gerne zuerst an Sie, Herr Botschafter, richten, dann aber auch an Herrn von Stetten.
Ja, es ist selbstverständlich eine sehr schwierige Frage und es betrifft nicht nur Litauen, aber es betrifft die gesamte Westpolitik gegenüber Russland. Und am wichtigsten ist, in Gespräch zu kommen. Es ist das okay, Konsultationen und Gespräche ist wichtig, aber wir müssen auch unseren Rückgrat zeigen, dass der Westen kein Schwächling ist und Nachgiebigkeit wäre ein Zeichen der Schwäche. Und darum haben diese Formel, Minsker Vereinbarungen, Implementierung der Minsker Vereinbarungen ist ein Lackmustest für die weitere Beziehungen mit Russland. Und wir halten das und wir meinen, das ist sehr wichtig. Wir haben und Angela Merkel und alle anderen und wir haben gesagt, es gibt keine militärische Lösung. Russen glauben an militärische Lösungen. Wir haben nur unser einziges Instrument, das ist die Sanktionenpolitik. Nichts mehr. Und Aufgeben der Sanktionen jetzt ohne entgegenkommende Schritte aus der russischen Seite wäre ein fataler Fehler, meiner Meinung nach. Es wäre ein Zeichen der Appeasement-Politik und dann werde nur ermutigen, nicht nur Russland, aber andere, die betreiben diese, wie ich gesagt habe, Macht der Stärkeren, diese Gewaltpolitik, die im 19. Jahrhundert Zentrum der Politik des Westens war. Ja, und das ist meine Meinung.
Ja, gerne. Zunächst einmal, Putin ist vielleicht wie Peter der Große, aber er ist kein Stalin und kein Hitler. Also muss man mit ihm reden. Gorbatschow hat vor einem Jahr in einem kleinen Kreise einmal gesagt, der Westen hat die Schwäche Russlands in den 90er Jahren schamlos ausgenutzt. Und denken Sie einmal dran, der jetzt doch in ganz anderem Licht erscheinende Präsident der USA nannte Russland eine Provinzmacht. Das ist für einen selbstbewussten Russen wie Putin eine tiefe Beleidigung. Das mag wirtschaftlich ein bisschen stimmen, aber militärisch nicht. Das sehen wir in Syrien, das sehen wir überall. Und diese Schwäche ausgenutzt zu haben, ist etwas, was vielleicht mit uns heimgeht. Denken Sie einfach daran, nicht nur Gorbatschow, auch Putin sprach von dem Haus Europa. Auch Putin hatte mal die Absicht, mindestens im Deutschen Bundestag sagte er, er würde gerne eine Assoziierung Russlands an die EU haben. Auch darauf haben wir nie eine Antwort gefunden. Wir haben nicht einmal geantwortet, nicht einmal verhandelt. Das heißt, wir haben Signale, ob sie ernst oder nicht ernst waren, kann ich nicht sagen. Aber wir haben sie nicht einmal aufgenommen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen schon auf Russland zugehen, ohne Schwäche zu zeigen. Das sage ich auch. Denn Chamberlain lässt grüßen, Sie haben es ja eben angedeutet, 38, 39, die Appeasement-Politik gegen Hitler hat mit Sicherheit zum Krieg. Tönt das bei Ihnen auch so fürchterlich? Geht so? Ja. Hat sicher zum Krieg mit beigeführt. Aber ich muss noch mal sagen, Putin ist sicher ein machtbewusster Mensch, aber kein Stalin und kein Hitler. Das heißt, wir werden mit ihm reden müssen. Und auf der anderen Seite Amerika haben wir auch nicht gerade einen Partner, mit dem wir so übermäßig frei reden können. Wir wissen ja noch nicht mal, was er will. Also hier haben wir natürlich schon Probleme auf allen Seiten. Und ich bin sicher, wenn wir stark sind in Europa mit der NATO, werden wir auch die Krise lösen. Wie wir die Ukraine-Krise lösen, weiß ich nicht. Lass ich mir etwas ketzerisch sagen. Sie haben gesagt, der Korridor besteht zu Recht. Der ist ja auch ausgehandelt. Aber die Krim gehörte nur 10 Jahre länger zur Ukraine und wurde zurückgeholt, als Ostpreußen zu Russland gehört. Da könnten wir auch mal sagen, wiederholen. Also ist sehr ketzerisch. Also die Berechtigung der Krim ist sehr schwierig zu sagen. Dennoch bin ich der Überzeugung, die Krim wird russisch bleiben. Wir werden die Krim nicht zurückkommen. Wichtig wäre, wenn wir in der Ostukraine einen Modus vivendi finden, womit die Westukraine und Russland leben kann. Aber ein Patentrezept gibt es nicht. Das Minsker Abkommen ist nur ein, möchte ich sagen, ein Seitenpapier darüber. Aber es ist mindestens ein Ansatz.
Eigentlich, wir müssen uns einsehen, was wirklich Russland will in der heutigen Politik. Und es gibt viele Spekulationen darüber. Und entweder es geht um Wiederbelebung der Sowjetunion oder der Zone des Einflusses rund um Russland, oder es geht um die geopolitischen Ziele auf der Augenhöhe mit Amerika betrachtet zu sein. Wenn es geht um zweiten Ziel, dann ist es für mich verständlicher. Wenn es geht um Wiederbelebung der Sowjetunion, dann es geht um den reinen Revanchismus. Aber wir wissen nicht genau eigentlich, ob es gibt solche Strategie oder nicht in Russland. Und darum manchmal agieren wir wie mit geschlossenen Augen. Und das ist, weil das ist schwierig für die westliche Politik. Und Krim, ja, wir müssen das nicht vergessen. Das ist das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass ein Teil des Nachbarlandes einverlebt ist. Und das ist ein Zeichen, ein sehr gefährlicher Zeichen. Die Völkerrecht mit Füßen getreten. Und dann was? Wenn wir nachgiebig sind, dann ist das ein Signal, dass Machtpolitik lohnt sich. Wir können das weitermachen. Und darum, wie gesagt, wir müssen alles tun, um unseren Rückgrat zu zeigen und das nicht zu akzeptieren. Ostukraine ist eine andere Sache, aber Krim ist auch sehr wichtig. Anerkennung der Einverleibung Krims wäre auch meiner Meinung nach großer Fehler.
In einem Punkt waren sich beide Redner ja gerade vollkommen einig, man muss mit Russland reden. Man kann es auch. Die Frage wäre, worüber soll man mit Russland sprechen? Also jetzt außer jenseits Ukraine und Krim, konstruktiv gedacht, gibt es Gebiete, gibt es Felder, wo man gemeinsam Interessen definieren kann, wo man trotz der bestehenden Konflikte kooperieren kann, ohne auch die prinzipiellen Positionen, die man hat, aufzugeben? Frage auch an beide.
Ja, gerne. Zunächst einmal, wenn man nicht weiterkommt in der außenpolitischen Frage, gibt es immer wirtschaftliche und wissenschaftliche Beziehungen. Über diese Kanäle hat man ja immer wieder auch Sprachvermittlungen bekommen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den Russland auch gerne mitgehen würde, weil die Wissenschaftler untereinander eine andere Sprache sprechen. Die Wirtschaftler wollen verdienen auf beiden Seiten und sprechen auch eine andere Sprache. Und wenn man den Weg versucht, vorsichtig zu gehen, müsste man auch eine politische Annäherung bekommen. Ich darf eine kleine Bemerkung machen. Hier oben steht noch Ost-Süd-Ost-Forum. Inzwischen sind die Staaten Litauen, Lettland und Estland gehören zu Nordeuropa, offiziell nach der Definition aus Brüssel. Das nur einen kleinen Rande. Sie fühlen sich also nicht als osteuropäische Staaten oder mindestens jetzt definiert als nordeuropäische Staaten. Nichtsdestoweniger sind wir gerne hier im Forum.
Eigentlich ist es einerseits eine leichte Frage, aber andererseits ist es eine schwierige Frage. Sehen wir mal, was ist in Russland zurzeit? Wenn wir zeigen, dass wir wollen mit Russland kooperieren, ungeachtet allen Problemen, dann wird es in der russischen Propaganda ausgenutzt sein, dass Westen hat eigentlich schon angewöhnt daran, dass Krim ist schon Teil von Russland und wir gehen zurück in Business as usual. Und das ist eine schwierige Frage, wo können wir mit Russland zusammenarbeiten? Ball ist auf der Seite Russlands. Und Russland selbst muss entscheiden. Will Russland mit dem Westen weiter in die engere Beziehungen gehen oder nicht? Zurzeit, wenn wir diese Hand ausstrecken, dann wird das, ich bin sicher, demselben Tag ausgenutzt worden in der russischen Propaganda zu zeigen, sieh mal, das ist... Westen ist schwach und Westen wird alles machen, um alles zu vergessen. Und das eigentlich, es ist schwierig jetzt zu sagen. Wirtschaftliche Beziehungen, ja, aber die wirtschaftlichen Beziehungen sind auch mit den Sanktionen verbunden. Es gibt von der beiden Seiten. Und Wissenschaft, ja, ich werde das zustimmen, dass im wissenschaftlichen Bereich könnten wir auch Anknüpfungen haben. Im kulturellen Bereich auch, aber im kulturellen Bereich wieder. Es ist ein Problem, dass die russische Kultur zurzeit ist ziemlich politisiert. Und wie können wir dann machen, dann diese Zusammenarbeit in der Kultur? Und leider zu sagen, unsere Beziehungen mit Russland sind auf dem Tiefpunkt geraten. Es war viel besser vor 10 oder 15 Jahren. Es war ein Fenster der Geschichte geöffnet und jetzt Fenster ist geschlossen. Und ich weiß nicht, ob es wieder geöffnet wird in der absehbaren Zeit.
Sicherheit ist ja nicht nur eine Frage der Außenbeziehungen, sondern in der Art und Weise, wie darüber in den letzten 25 Jahren diskutiert wird, seit dem Ende des Kalten Krieges, auch eine Frage der inneren Verhältnisse von Staaten. Und daraus leiten sich zwei Fragen ab für mich. Noch einmal sozusagen zum Thema Russland, da kommen wir nicht dran vorbei. Václav Havel hat 1987, war das, glaube ich, in einem Essay geschrieben, ein Staat, der seinen eigenen Staaten, seinen eigenen Bürgern gegenüber aggressiv ist, ist auch eine Gefahr für die Nachbarn. Daran schließt sich die Frage an, der russische Staat ist offensichtlich auch gegenüber seinen eigenen Bürgern aggressiv, wenn man sieht, wie er mit Widerspruch umgeht. Was kann, was soll der Westen tun, um demokratische Kräfte in Russland zu fördern? Kann er überhaupt etwas tun oder ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn er etwas tut? Das ist die eine Frage zu der inneren und weichen Dimension von Sicherheit. Die andere würde ich im Anschluss daran dann stellen.
Ja, was muss Westen tun? Eigentlich Unterstützung der demokratischen Kräfte jetzt ist interpretiert in Russland als eine Einmischung in die russische innere Angelegenheit. Aber wir müssen das, wenn wir sagen Westen und Russland, wir sprechen über die Werte, Politik. Und ich wage es zu behaupten, dass in der westlichen Politik Mensch ist im Zentrum. In der russischen Politik, in der autokratischen Politik, Staat ist im Zentrum. Und das ist ein Unterschied. Mensch ist ein Instrument des Staates. Und das ist, wie können wir das ändern? Russland selbst muss das einsehen. Und es geht nicht um die westlichen Werte, es geht um die universellen Werte. Es gibt keine westlichen Werte. Demokratie, Menschenrechte, Respekt der Menschenwürde, das sind die Werte, die universell sind. Ob in Russland, im Westen, in Litauen, in Ägypten oder in China, die Menschen sehnen nach diesen Werten. Und es ist ein Fehler zu behaupten, das sind die speziellen Werte des Westens. Das manchmal begreife ich nicht, wenn Russland spricht über die postwestliche Ordnung. Und ich habe das gehört in Münchner Sicherheitskonferenz. Was bedeutet das, postwestliche Ordnung? Was meinen wir? Und das ist eigentlich sehr irreführend. Und weiß ich nicht, was können wir im Westen machen. Russland muss selbst einsehen, dass die Zukunft liegt in der Demokratie Russlands. Und mit der Demokratie, mit der Offenheit, mit der Liberalisierung kommt auch Wohlstand und kommt die Anziehungskraft Russlands als eines Landes. Jetzt gibt es keine Anziehungskraft von Russland, leider zu sagen. Es gibt Anziehungskraft, muss ich sagen, Deutschlands. Und es gibt Anziehungskraft von der Europäischen Union. Und Warum strebten wir mit allen unseren Kräften in die EU zu kommen? Weil es war ein Zeichen unserer Anbindung zu diesen Werten, zur Demokratie und Menschenrechte und Meinungsfreiheit und so weiter. Und ja, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber danke.
Ja, danke schön. Zunächst mal die Frage der Demokratie, ob sie immer was mit Werten zu tun hat, nach dem Wahlkampf in Amerika. Und dann wurde der auch noch gewählt gegen die langweilige Präsidentengattin. Und der Ausdruck, was er wollte, hat er jeden Tag gucken, wie wir gebannt, wie die Karnickel auf den Trump, ob er wieder was Neues bringt. Also ich glaube, Demokratie ist auch ein schwieriges Faktum. Und wozu es führen kann, wenn wir gewaltsam oder mit, na, gewaltsam ist falsch, aber vielleicht mit gutem Willen Demokratie einführen wollen, das hat der arabische Frühling gezeigt. Das ist ein eiskalter muslimischer Winter geworden. Das heißt also, so einfach geht das nicht, Demokratie einzuführen. Und Russland war noch nie ein demokratisches Land gewesen. Das ist so. Und deswegen jetzt einfach überstülpen wollen und sagen, werdet mal schön Demokraten, dann seid auch, sind wir auch wieder lieb zu euch, glaube ich, geht nicht. So sehr es mir widerstrebt, aber ich glaube nicht, dass wir die Krim wieder nach Ukraine kriegen. Das ist eine Illusion und Illusionen muss man nicht nachhaken. Wir haben mit Diktatoren, mit Verbrechern und Mördern Verträge geschlossen. Wir handeln mit Saudi-Arabien, als wenn es eine demokratische Institution wäre. Da herrscht die Scharia und trotzdem es ist ein verbündeter Staat. Also wir heulen ja oft mit den Wölfen. Also müssen wir auch gegebenenfalls etwas schlucken, was wir nicht schlucken wollen. Aber Russland ist unser Nachbar, der Nachbar Europas, der Nachbar der NATO. Und wenn das Fenster jetzt zu ist, müssen wir halt gucken, dass ein bisschen wieder aufgeht und immer mehr. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch wieder gute Beziehungen geben wird. Aber es ist ein langer Weg und beide Seiten müssen wie immer bei Kompromissen, wenn der Politik war und ist, weiß, die Politik lebt von Kompromissen. Das geht im Inneren wie im Äußeren, denn nur einen Weg gibt es leider nicht. Außerdem wissen wir auch nicht immer, welches der richtige ist. Natürlich meinen wir immer, unser Weg ist der richtige oder mein Weg als Politiker ist der richtige. Und deswegen glaube ich, dass wir ein wenig Luft holen müssen, tief durchatmen, manches schlucken müssen und dann wieder so vernünftig miteinander reden. Aber natürlich kann das keine Einbahnstraße sein. Das ist auch ganz wichtig. Und da stimme ich mit Botschaft überein. Man kann Aggression nicht einfach sagen, vergeben und vergessen. Aber vergeben sollte man vielleicht eher, vergessen nicht. Und wir müssen weiter nach vorwärts blicken.
Der zweite Teil meiner Frage zu den weichen Faktoren von Sicherheit klang schon in dem an, was Herr von Stetten gesagt hat. Die durchaus ja auch vorhandenen inneren Schwierigkeiten in den Demokratien Europas und Nordamerikas, die zu wachsen scheinen. Wo auch dann die Frage ist, was müssen wir hier tun, um, und da gibt es dann gar keinen Unterschied mehr zwischen Litauen und Deutschland, um die Sicherheit in unseren Ländern auf Dauer aufrechtzuerhalten. Was müssen wir tun, um zu verhindern, dass Europa zurückfällt in einen Zustand, in dem und zwar zurückfällt aufgrund von demokratisch zustande gekommenen Voten, zurückfällt in einen Zustand, in dem Nationalstaaten um jeden Preis miteinander konkurrieren. Was sind diese Kräfte im Inneren unserer Gesellschaften, die wir stärken müssen? Und was sind die Ursachen dafür, dass zumindest denen, die in den Demokratien Westeuropas leben und einem großen, nicht zu vernachlässigenden Teil davon, diese Demokratie gar nicht mehr so attraktiv erscheint, wie sie beim Blick von außen, vielleicht von der Ukraine her, erscheint?
Ja, wenn ich gleich weitermachen darf. Die Attraktivität der Demokratien lässt dann nach, wenn der Wohlstand sinkt, dann werden die Regierenden verantwortlich gemacht. Übrigens auch zu Litauen. Litauen hat fast alle 4 Jahre die Regierung gewechselt. Jetzt vor einem halben Jahr besonders stark. Die Grüne Bauernpartei hatte ein Mandat, hat jetzt heute 46, also ein unglaublicher Sprung, eine völlig neue Regierung. Ein einziger Minister ist aus der letzten Regierung übergeblieben. Das war aber 92 schon so, als Landsbergis abgewählt wurde, die ehemalige kommunistische Partei absolute Mehrheit bekam. 4 Jahre später waren wieder Konservativen absolute Mehrheit. Das heißt, man war mit der Entwicklung, mit den Regierenden nicht zufrieden und hat jetzt mal richtig demokratisch gewählt, gesagt, wir sind nicht zufrieden mit euch, wählen wir die anderen. Also es ist ein Ausfluss der Demokratie und es hat keinen Umsturz gegeben. Und alle Parteien, das muss ich nochmal wiederholen, alle waren immer geschlossen dafür, NATO und EU ist unser wichtigstes Ziel, was dann eben 2004 auch kam. Ich glaube, das ist ein unglaublicher Weg von einer Diktatur, denn es war eine sowjetische Diktatur, intern letztlich eine Provinz, ein Staat im Staate, und so einen tollen demokratischen Weg, wie Litauen gemacht hat. Das muss man einfach sagen. Und sie haben nicht geklagt 2008 über den Crash. Sie haben ihn selbst gehabt. Die Beamten wurden um 30% gekürzt. Die Abgeordneten haben ihre Beziehung 50% gekürzt. Das müsse man in Deutschland machen. Was meinen Sie, was der Aufstand wäre? Die Abgeordneten würden überhaupt nicht mehr nach Berlin fahren. Ne? Und das haben die alles gemacht, ohne Aufstand. Und die sind natürlich im Moment, wenn ich jetzt auch sagen darf, ein bisschen frustriert, dass die Griechen jammern, dass sie nur 900 Euro Pension haben und die Litauer haben im Durchschnitt 300 Euro müssen für die Griechen mitbezahlen. Verstehen Sie, das ist die Frustrierung in den einzelnen Ländern, die Sie ansprachen, dass man wieder sagt, mein Gott, wir sind vielleicht doch für uns gut. Und Sie haben vielleicht Frankreich auch angesprochen, Le Pen. Ich bin fest davon überzeugt, sie kommt nicht dran. Genauso wie weil das nicht dran kam. Aber natürlich ist es eine Gefahr. Auch unsere AfD, da haben wir Gott sei Dank unseren Schulz, der die jetzt wegholt, die AfD-Leute wieder, haben sie wieder jemanden, an den sie glauben können. Und deswegen ist das eine gute Sache. Ich bin CDU eingefleischter CDU-Mann, 58 Jahre. Aber ich bin froh, dass die SPD nicht mehr bei 90% rumdümpelt. Das ist eine Volkspartei, die älteste. Und jetzt holt sie wieder Unzufriedenen. Natürlich hoffe ich, dass die CDU gewinnt im Herbst, gar keine Frage. Aber die Demokratie ist doch lebendiger geworden. Der Wahlkampf ist wieder lebendiger. Das ist das, was ich Demokratie nenne. Und deswegen bin ich in Deutschland überhaupt kein, sehe ich gar keine Sorgen. Die AfD wird wieder eine diminuierte Partei werden. Die wird nicht hochkommen. Gott sei Dank streitet sie sich inzwischen auch untereinander. Das ist immer gut. Dann können sie schon nach außen nicht stark sein. Aber die Demokratie in europäischen Staaten wird durchführen. Und wenn die Unzufriedenheit da ist, wie in Frankreich, dort haben die große Schwierigkeiten, das wissen Sie alle. Die Einwanderungspolitik ist völlig fehlgeschlagen. Aber auch dort wird die Vernunft siegen. Die Franzosen sind auch eine der ältesten Demokratien. Mein Gott, warum sollen die nicht mal ein bisschen auf den Tisch schlagen? Das können die übrigens viel besser als wir demonstrieren. Also Revolution machen können die alle viel besser als wir. Aber das ist doch etwas, was auch demokratisch ist. Mir ist um Europa nicht bange, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber all den Schwierigkeiten, die wir haben, werden auch wirtschaftlich noch mit Südosteuropa, übrigens deswegen heißen wir Nordeuropa jetzt, nicht mehr Südeuropa, dann glaube ich doch an dieses Europa, glaube ich ganz fest. Und wir haben Europa doch aufgebaut in den letzten 60 Jahren. Wir haben gerade 60 Jahre die römischen Verträge. Es ist immer aufwärts gegangen. Die vielen Leute, die geunkt haben, das kann nicht weitergehen, es muss ein Crash gehen, geht alles kaputt. Sie haben jedes Jahr Unrecht bekommen, sie kriegen auch dieses Jahr wieder Unrecht. Es wird keinen Crash geben, es wird vielleicht nicht so schnell aufwärts gehen, aber Europa ist für uns die Garantie für Sicherheit und Wohlstand. Und Wohlstand ist, gibt es keine Revolution. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen Europa mit den baltischen Staaten als Beispiel, wie man sich selbst aufbaut, ohne große Hilfe von außerhalb. Das ist das Europa, was ich mir wünsche, und ich bin auch sicher, dass es das bleiben wird.
Ja, danke sehr, Wolfgang. Und es ist wirklich, ich kann es zustimmen, es ist nicht so schlimm mit der Demokratie in der Europäischen Union. Wir haben selbstverständlich unterschiedliche Meinungen in unterschiedlichen Ländern, aber es ist nicht vergleichbar mit den Problemen außerhalb der Europäischen Union. Entweder wir über Russland oder Türkei sprechen, über andere Länder. Ja, das sind Kleinigkeiten im Vergleich mit den Drittstaaten in unseren Beziehungen. Und wir müssen alles tun, um die Europäische Union zu konsolidieren. Und es geht nicht um die weitere Föderation, weitere Stärkung der Europäischen Union und die Vertiefung. Es geht um die Konsolidierung. Und wir müssen alles tun, um diese Einigkeit in der EU zu behalten. Das ist das größte Vorteil. unserer europäischen Integration. Und wir sind bis jetzt einer der Länder, wo die Zustimmung für die EU ist fast zwei Drittel der Bevölkerung ist für die Europäische Union, für positiv gegenüber der EU eingestellt. Und in vielen europäischen Ländern ist das, wie Sie wissen, sehr gut Problem, dass alle Sünden der Nationalpolitik werden dann auf die Europäische Union geschoben. Und dann es wird eine, wie kann man sagen, Fake News gemacht, das Monster der Europäischen Union. Die Europäische Union hat uns Frieden gebracht, die Europäische Union hat uns Wohlstand gebracht, Freizügigkeit und in gewisser Maßen auch Sicherheit. Und wir müssen auch, und wir sind der Meinung, dass die Stärkung der europäischen Verteidigungsdimension ist auch eine gute Sache. Wir werden daran auch zusammen mit den anderen EU-Ländern arbeiten. Und die EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wir sind nicht dagegen, aber wir sehen ein bisschen mehr zurückhaltend auf diese Idee, aber wenn es gibt Länder, die wollen weitergehen und die anderen wollen das nicht, warum will die Nachzügler und diese langsamere EU-Mitglieder müssen das verhindern. Und es geht jetzt diese Diskussionen, wo weiter? Verteidigungspolitik. Okay, dann Stärkung der Außengrenze der EU ist auch sehr wichtig. Und Stärkung der Außenpolitik ist auch sehr wichtig. Und die Freizügigkeit zu behalten, Schengen, Euro, ist sehr, sehr wichtig. Und wir sind ein bisschen skeptischer, wenn wir sprechen über die Harmonisierung der Steuersysteme und Harmonisierung der Sozialpolitik, weil die wirtschaftlichen Unterschiede sind noch ziemlich groß und dann haben wir noch unsere Zweifel. Aber im Grunde genommen, wir müssen alles tun, um EU zu konsolidieren. Das EU ist unsere Hoffnung des Friedens und Freiheit und Sicherheit.
Sie haben gerade schon, bevor ich sie gestellt habe, einen Teil meiner folgenden Frage beantwortet.
Entschuldigung.
Kein Problem. Und zwar, wenn wir sagen, die EU ist der Garant für unsere Sicherheit, für unseren Wohlstand, und es wird gerade eben, Sie haben das erwähnt, sehr viel darüber diskutiert, wie soll sie sich weiterentwickeln, muss es sich verändern, wenn ja, wie muss es sich verändern? Das war die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Sie haben schon in die Richtung geantwortet, aber Herr von Stetten.
Ja, danke schön. Zunächst haben wir ein Problem in der EU, der Einstimmigkeitsprinzip. Das ist natürlich absolut auf Dauer nicht möglich. Die Schwierigkeit ist auch, dass jedes Land einen Kommissar hat. Wir haben natürlich zu viele Kommissare, damit zu viele Abteilungen. Aber jedes Land möchte eben einen Kommissar haben. Ich verstehe, Litauen, Lettland, Estland möchte nicht sagen, wir würden alle drei Jahre nur einen Kommissar haben. Aber die Frage der Einstimmigkeit ist vielleicht auch ein Aufruf, dass wir etwas tun müssen. Ich bin übrigens einer der wenigen, die sagen, der Brexit stärkt die Europa, die EU. Denn die Großbritannien war immer ein Störfaktor, hat immer Sonderrollen gewünscht, hat immer gesagt, das will ich aber haben und das will ich nicht haben. Denken Sie an die gemeinsame europäische Verteidigung und Ähnlichen. Die Engländer waren immer dagegen. Sie haben nie für Europa gestimmt. Europa ist für die ein Fremdwort, für sie ist Atlantik da, dann kommt Commonwealth und dann vielleicht Europa. Deswegen bin ich einer der ganz wenigen, die sagen, Gott sei Dank gehen die raus. Nur müssen wir harte Konditionen machen und klar sagen, damit habt ihr aber auch jede Boni weg, nicht die Mali nur weg und die Boni behalten. Keine Boni ohne Mali, aber hier muss man einfach sagen, knallhart raus aus Europa, damit sie sehen, was sie in Europa hatten. Und damit auch keine anderen Staaten auf die Idee kommen, wir gehen auch mal schnell raus, wir werden ja von der EU weiter gut behandelt, als wenn wir drin wären. Also Assoziierungsabkommen mit der Schweiz dürften nicht sein. Ich hoffe, Europa ist stark genug, das zu zeigen, dass sie jetzt auch ohne Britannien gut auskommen und vielleicht besser, weil ein Störenfried aus Europa weg ist. Hab doch noch ein paar Befürworter.
Noch ein letzter Aspekt. Wir kommen nämlich leider zeitlich schon nahe ans Ende. Der bei der Frage von Sicherheit und Europa ein sehr wichtiger ist. Irgendwann, Anfang der 2000er Jahre, hat Romano Prodi, damals noch EU-Kommissar, den Satz geprägt, Europa müsse von einem Ring von Freunden umgeben sein. Nun haben wir ja das Problem, dass das mit dem Ring von Freunden nicht wirklich geklappt hat. Zumindest, wenn man nach Süden schaut, da weiß man gar nicht mehr, wer ist. Im Osten ist der Größte auch nicht mehr wirklich ein Freund. Aber es sind ja durchaus noch Länder da, wie die Ukraine, wie Moldau, wie im Kaukasus Georgien und Armenien mit Abstrichen. Und es gibt auch noch funktionierende Staaten im Mittelmeerraum. Die Frage, was soll die EU, was soll der Westen mit diesen Ländern machen, sowohl im Osten Europas als auch im Süden, um, wenn schon nicht einen Ring von Freunden, so doch eine Zone relativer Stabilität um sich herum zu schaffen?
Ja, das ist zurzeit eine der Prioritäten der litauischen Außenpolitik und auch meiner Erachtens auch deutschen Außenpolitik. Die Nachbarn, die europäische Nachbarschaftspolitik. Es geht um Osten, es geht um Süden. Und die Instrumente sind unterschiedlich, aber wir müssen nicht vergessen, wir sind. Es gibt zwei Begriffe: geografisches Europa und politisches Europa. Vielleicht Sie wissen, dass Litauen ist im Zentrum des geografischen Europas, aber am Rande des politischen Europas. Und das zeigt auch unsere Anbindung an die Länder, die noch in Europa sind, aber politisch nicht in Europa sind. Und dann Ukraine, Weißrussland, Moldau und Georgien. Wir sind sehr aktiv in Unterstützung dieser Länder und um zu sagen, dass sie haben auch die europäische Perspektive. Es geht nicht um Versprechen der europäischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Es geht um zu sagen, dass wenn sie so weitermachen und die Reformen durchführen, dann haben sie die europäische Perspektive. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig jetzt in der heutigen Lage. Es ist gewisse Müdigkeit über die weitere Diskussionen der weiteren Erweiterung der Europäischen Union. Aber wir müssen zeigen, dass sie sind nicht verlassen, dass sie sind unsere Partner. Und darum haben wir während der litauischen Präsidentschaft auch ganz deutlich gesagt, dass Assoziierungsabkommen und Visaerleichterungsabkommen sind die ersten Instrumente, die sehr wichtig sind für diese Länder. Und wir müssen alles tun, um mit allen Ländern diese Abkommen zu unterschreiben. Aber die Länder sind unterschiedlich. Wenn sie nicht wollen, dann werden wir das nicht eindringen und sagen, sie müssen das. Ukraine hat die Richtung gewählt. Ukraine will näher mit der Europäischen Union herankommen. Moldau, ja, Georgien auch. Aber es gibt auch Rückschläge in diesen Ländern. Und wir müssen auch alles tun, um diese Länder zu helfen, bilateral und auch mit unterschiedlichen Unterstützungsprogrammen. Bekämpfung der Korruption ist das eine sehr wichtige Frage und auch Reform der Administration und Unabhängigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaft. Das sind die wichtigen Themen, die wir zusammen bilateral und auf der EU-Ebene müssen helfen. Und ganz deutlich sagen, ja, sie haben die europäische Perspektive. Aber wir haben das nicht geschafft. Es gibt viele Länder, die wollen das nicht sagen, ganz deutlich. Dass, Sie haben hingewiesen auf den Europäischen Vertrag und es steht dort drin auch dieser Satz, alle europäischen Länder haben die europäische Perspektive. Aber wir müssen das deutlicher machen. Warum sage ich das? Weil 1995 hatten wir dieselbe Situation. Wir haben keine Anbindung an die EU und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und dann in diesem Assoziierungsabkommen stand europäische Perspektive. Und das war ein sehr wichtiger Anschub für unsere Reformen dann bis 2004. Diese 9 Jahre haben wir alles getan, um die Reform durchzuführen, um die EU-Mitgliedschaft zu erzielen. Und im Süden, die Länder im Süden sind unterschiedlich, aber sind auch Partner der Europäischen Union. Und wir müssen auch vielleicht nachdenken, mit allen den südlichen Ländern Assoziierungsabkommen zu unterschreiben und Freihandelsabkommen mit diesen Ländern. Und aber sie sind sogar geografisch nicht in Europa. Sie sind Nachbarn auf dem anderen Kontinent. Und auch die humanitäre Hilfe und auch wirtschaftliche mehr Investitionen in diesen Ländern sind auch erforderlich, um zu zeigen, dass Europa hat diese Länder nicht vergessen. Es geht nicht um Export der Demokratie, wie Wolfgang von Stetten hat gesagt. Es geht um normale wirtschaftliche und politische Beziehungen mit diesen Ländern. Und wir sagen, dass gleichermaßen diese zwei Richtungen sind wichtig. Für uns selbstverständlich ein bisschen mehr östliche Richtung, aber südliche Richtung ist auch wichtig.
Ja, dann will ich auf das Südliche nochmal hinzukommen. Bei den östlichen Ländern ist es in der Tat so, dass wir deutlich machen müssen, ihr könnt irgendwann kommen, durch Assoziierungskraft kommen. Ich sehe meinen Freund Behrendt, der 20 Jahre im Europäischen Parlament war, der da auch engagiert war. Und wir müssen natürlich klar sagen, ihr müsst die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. Nur kranke Leute können wir nicht aufnehmen. Dafür ist unsere Klinik nicht mehr groß genug. Aber bei den Südländern haben wir natürlich ein ganz anderes Problem. Nehmen wir von Tunesien, Algerien, Marokko, Libyen, Ägypten. All die Länder sind natürlich nicht nur für uns wichtig, dass sie dort weiterkommen, sondern auch wichtig, dass sie uns die Flüchtlinge vom Leibe halten. Die Flüchtlingsfrage ist eine Existenzfrage für Europa und Deutschland. Europa sicher auch, aber sie wollen alle nach Deutschland. Liegt an verschiedenen Gründen, weil wir sie zu sehr mit Willkommenskultur heißen. Für Jugendliche, die unter 18 sind, werden Programme gemacht, die uns 4.000 Euro im Monat kosten und. Und dann wissen die Jugendlichen, wenn ich unter 18 bin und anerkannt bin, kann ich meine Familie nachholen. Alles ehrenwerte Wünsche von denen. Ich beschimpfe auch niemand. Wenn ich 20, 25-Jähriger oder 18-Jähriger Ghanese wäre oder Äthiopier oder aus Namibia käme, ich würde mich auch auf den Weg begeben, auch unter Lebensgefahr, in der Hoffnung, irgendwann ins gelobte Land zu kommen, meine Familie nachzuholen. Das ist nichts Ehrenrühriges. Aber man sollte mich dann auch nicht beschimpfen, wenn ich sehe, du bist kein anerkannter Asylbewerber, dass er wieder zurückgeschickt wird. Das möchte ich dann auch nicht. Aber die Frage der Stabilisierung dieser Länder ist eine Überlebensfrage Europas und auch Deutschlands. Und wir hatten ja einen großen, guten Freund dort unten, die Türkei, im Moment ein bisschen durcheinandergewirbelt mit den Aussprüchen eines Erdogans. Vielleicht mäßigt er sich dann auch wieder nach dem 14. April, hoffe ich wenigstens. Wenn nicht, dann ist es eine echte Gefahr. Die Türkei hat uns 40 Jahre lang den Südostrücken freigehalten als NATO-Land gegen die Sowjetunion. Und wenn dort also der Erdogan wirklich nach Ermächtigungsgesetz wie Hitler dann auch seine außenpolitischen Pranken spielen lässt, das wäre für uns natürlich eine Katastrophe. Und deswegen, ich weiß nicht, wie mit Erdogan umzugehen. Also ich wollte ihn jetzt nicht mit Trump vergleichen, aber es sind beides unfassbare Menschen, wo man nicht weiß, wo wollen sie hin. Und deswegen müssen wir aufpassen. Und die einzigen zuverlässigen Länder im Mittelmeer ist Israel und Libanon. Mehr sind das nicht. Und das sind gerade mal 10 Millionen Einwohner bei etwa 150 Millionen. Das heißt also, der Stützpunkt Europas in diesen Ländern ist sehr gering. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir in Afrika, das ist natürlich alles sehr schwierig, kann man gut sagen, vielleicht hätten wir früher anfangen müssen, in Afrika versuchen, die Armut zu beenden, dass die Leute nicht auf den Weg gehen, Todesmärsche machen über die Wüste und dann wieder Todesfachten über das Mittelmeer in Kauf nehmen, um hierher zu kommen. Ich glaube, das ist einer der ganz wesentlichen Punkte. Kein Allheilmittel weiß ich auch nicht, aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht unser gutes Fleisch dorthin verschenken, damit die armen Bauern aus der Savanne ihre Viecher nicht mehr verkaufen können. Ich glaube, da sollte man mal mit anfangen und nicht die falsche Investitionspolitik der Entwicklungshilfe machen, wo wir über unseren Überschuss gern loswerden, damit die unten ihre Agrarprodukte nicht mehr verkaufen können. Ich habe sie überspitzt ein bisschen, aber da ist sicher eine Ursache mit der Armut.
Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir im Laufe der Diskussion immer weniger konkret über Litauen gesprochen haben und immer mehr über die EU und die NATO und den Rest der Welt. Das war von meiner Seite jedenfalls kein Versehen, denn das zeigt nämlich eines, wie eng Litauen und Deutschland eigentlich miteinander verbunden sind und wie untrennbar die Fragen der Sicherheit beider Länder sind. Ich würde ganz zum Schluss, wir haben noch 2-3 Minuten, höchstens, okay, dann noch ganz kurz eine Frage nur an den Herrn Botschafter richten, um nochmal zu den Unterschieden zurückzukommen. Welche spezifische historische Erfahrung Litauens müssen sich die Deutschen aus ihrer Sicht bewusst machen, um zu verstehen, was in Europa passiert?
Eigentlich unsere Geschichte des 20. Jahrhunderts, das ist sehr wichtig für Verständnis der Politik insgesamt in Europa. Und baltischer Staat 1940, ein ähnlicher Fall mit Krim-Einverleibung 2014. Es war auch eine Besatzung. Es war auch eine es waren Scheinwahlen bei uns. Es gab keine normale Wahlen, aber es waren so, solche. Und Litauen war freundlich eingenommen in die Familie der sowjetischen Republiken. Und das war auch eine reine Propaganda. Dass die baltischen Staaten waren die einzigen Länder, die die Unabhängigkeit verloren haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das müssen wir auch nicht vergessen. Und Freiheit der baltischen Staaten ist auch ein Symbol für die weitere Stärkung der Europäischen Union und für die Sicherheit in Europa.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich bekomme auch gerade schon freundliche Zeichen gemacht, dass wir das Podium schnell räumen sollen. Vielen Dank für Ihre Geduld und für das Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.